Auf der ganzen Welt hassten Schülergruppen, die naturhistorische Museen besuchen, an den fossilen Überresten der ersten Pflanzen meist schnell vorüber. Ihr Ziel sind die rekonstruierten Dinosaurier-Skelette oder ausgestopfte Blauwale, die häufig als schwergewichtige Stars der Evolution den größten Applaus einheimsen. Romane und Filme wie Jurassic Park haben die Arbeit der Paläontologen, die an den Knochen längst ausgestorbener Tiere herumkratzen und etwas über die Evolution dieser faszinierenden Lebewesen erfahren wollen, ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Für diejenigen, die sich mit vorzeitlichen Pflanzen beschäftigen, sind vergleichbare Dramatisierungen bisher ausgeblieben. Das zeugt von einer allgemein verbreiteten Gleichgültigkeit. In unserem Alltagsleben verschwenden wir kaum einmal einen Gedanken auf die Moose, die auf unseren Bürgersteigen wachsen, auf die Gräser, die unsere Felder bedecken, auf die Blumen, die in unseren Gärten gedeihen und auf die Bäume, die, wenn wir Glück haben, unsere Straßen säumen. Oft nehmen wir es als selbstverständlich hin, dass Pflanzen immer auf unserem Planeten gewesen sind und wohl immer sein werden. Auch bekannte Dokumentarfilme beschäftigen sich nur selten mit der Entstehung, der Evolution und dem Schutzstatus von Pflanzen. Pflanzen gelten im Vergleich zu anderen Lebensformen traditionell als weniger spannend. Sie erregen nicht so leicht Mitgefühl wie Tiere mit ihren seelenvollen Blicken und einem Aussehen, in dem wir eine gewisse Familienähnlichkeit erkennen können. Pflanzen machen auch keine Geräusche, die für das menschliche Ohr hörbar wären, abgesehen vielleicht von einem gelegentlichen Knarren im Wind. Deshalb werden sie wahrscheinlich auch nicht in einem beliebten YouTube-Video miteinander reden. Aber ohne Pflanzen würde die Welt, wie wir sie heute kennen, nicht existieren. Tatsächlich erwecken neueste Forschungsergebnisse den Eindruck, als seien wir vielleicht doch zu schnell bei der Hand gewesen, unsere Photosynthese treibenden Freunde abzuschieben. So wissen wir beispielsweise, dass Pflanzen tatsächlich einige Merkmale mit uns teilen, die uns in die Lage versetzen, Beziehungen zu anderen Tieren herzustellen. Zeitrafferaufnahmen zeigen, auf welch faszinierende und dynamische Weise Pflanzen ständig wachsen und sich in verschiedene Richtungen bewegen, um Zugang zum Licht zu finden. Sie fühlen zwar keine Schmerzen im traditionellen Sinn, aber wenn Pflanzen von Raupen gefressen werden, schütten sie Abwehrsubstanzen aus, durch die sie für den Angreifer weniger attraktiv werden. Ähnliches machen auch Bäume in Ostafrika, wenn Giraffen sie abweiden. Sie geben chemische Verbindungen in die Luft ab, die andere Bäume warnen, damit diese ihre eigenen Blätter schützen. Eine solche Kommunikation wurde auch in Wäldern nachgewiesen, in denen benachbarte Bäume versuchen, Nährstoffe an ihre geschädigten oder leidenden Gefährten weiterzuleiten. Dabei nutzen sie riesige Pilznetzwerke, die zu den größten Lebewesen der Welt gehören. Um möglichst stark wachsen zu können, betreiben Bäume in der winterlichen Umwelt gemäßigter Klimazonen manchmal auch eine Art Glücksspiel mit dem Abwerfen ihrer Blätter. Wagemutige Individuen riskieren den Tod durch Erfrieren, wenn sie ihre Blätter zu lange behalten. Was jedoch an diesen Lebewesen bei weitem am eindrucksvollsten ist, sie gestalten unsere Welt so um, dass sie für nahezu alle anderen Lebensformen bewohnbar wird. Das Ausmaß dieser Leistung zeigt sich eigentlich erst dann, wenn wir der Frage nachgehen, wie die Erde ohne Pflanzen aussah. Dank aktueller Fortschritte der Wissenschaft sind wir dazu heute in der Lage. Versetzen wir uns zurück in die Zeit des frühen Kambriums, vor rund 538,8 bis 509 Millionen Jahren. Das mag sich nach einem seltsamen Ort für den Anfang eines Buches über tropische Wälder anhören. Die Zeit ist nach Cambria benannt, dem lateinischen Namen für Wales. Aber in dieser berühmten Periode der Erdgeschichte kam es zur Auseinanderentwicklung der komplexen Lebensformen. Ein Vorgang, der häufig als kambrische Explosion bezeichnet wird. Damals entstanden letztlich die evolutionären Abstammungslinien aller vielzelligen Tiere, die es heute noch auf der Erde gibt. Würden wir in die deutlich wärmeren Ozeane des frühen Kambriums hinabtauchen, wir würden viele verschiedene Arten von Trilobiten sehen, charakteristische, asselähnliche Gliederfüßer, deren Fossilien manch einer sicher kennt. Außerdem andere wirbellose Tiere, die nach Beute jagen. Aas verwerten und Kleintiere aus dem Wasser filtern, während die Ökosysteme im Meer gerade eine vertraute Form annehmen. Würden wir aber aus dem Gewimmel im Meer heraussteigen und an Land gehen, so würde uns eine scheinbar öde, geradezu apokalyptische Landschaft begrüßen. Die Kontinente bestünden aus trockenen Felslandschaften und die wichtigsten Lebewesen existierten in Form von Mikrobenfilmen, die sich hier und da über Oberflächen hinzögen. Darüber hinaus wären die einzigen sichtbaren Anzeichen für Leben an Land vereinzelte, schneckenähnliche Weichtiere, die sich vorsichtig aus den Ozeanen an Land wagten und sich bemühten, mit den wenigen verfügbaren Bissen ihr Leben zu fristen. Im frühen Kambrium gab es an Land keine Vielfalt der Lebewesen, ganz zu schweigen von etwas, das wir mit einem tropischen Wald in Verbindung bringen würden. Andererseits war die Welt aber nach den üblichen Klimaklassifikationssystemen ganz sicher tropisch, denn diese Bezeichnung gilt für ein Klima mit monatlichen Durchschnittstemperaturen von 18 Grad Celsius oder mehr. Im Kambrium lag die weltweite Durchschnittstemperatur mit rund 19 Grad Celsius erstaunliche 5 Grad höher als heute und noch bis zum Beginn des Devons, vor 419 Millionen Jahren, blieb sie bei durchschnittlich 18 Grad. In dieser tropischen Welt erschienen die ersten Landpflanzen auf der Bildfläche und vollführten mit einem alchemistischen Geschick, von dem wir nur träumen können, ihren größten Kunstgriff. Fast jeder hat wohl in der Schule schon einmal etwas von der Photosynthese gehört, dem Prozess, durch den die meisten Pflanzen und manche Bakterien die Sonnenenergie nutzen, um Kohlendioxid, CO2, aus Luft oder Meer in Zucker und Sauerstoff, O2, umzuwandeln. Aber man vergisst nur allzu leicht, welche grundlegende Bedeutung dieser Prozess für das Leben hat. Zu Beginn des Kambriums, als es noch keine Landpflanzen gab, vollzogen zwar einige Bakterien und Meeresalgen bereits die Photosynthese, aber der CO2-Gehalt der Atmosphäre lag bei ungefähr 4500 Volumeneinheiten je Million und damit 10-mal höher als heute. Gleichzeitig machte der Sauerstoff nur rund 7% der Erdatmosphäre aus, ungefähr ein Drittel des heutigen Wertes. Unsere Rundreise über die Landflächen des frühen Kambriums würden wir deshalb nur mit Sauerstofftanks überleben. Außerdem fehlten mit den Pflanzen auch die Wurzelsysteme, die heute Gestein abbauen und unentbehrliche Nährstoffe für die meisten Nahrungsketten freisetzen. Diese blieben also in der harten Erdkruste eingeschlossen.